Sprecher der Ministerien. Wie an jedem Freitag beginnen wir mit den Terminen des Kanzlers für die nächste Woche.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Die nächste Woche beginnt dank des Pfingstmontages am Dienstag für den Bundeskanzler, und zwar um 13.30 Uhr. Ist der erste öffentliche Termin. Dann nimmt er teil einer Leaders-Session des KI-Gipfels, zu dem der koreanische Präsident Yeol und der britische Premierminister Sunak gemeinsam eingeladen haben. Die 90-minütige Leaders-Session findet rein virtuell statt. Weitere Teilnehmer sind nach aktuellem Kenntnisstand UN-Generalsekretär Guterres, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sowie die Staats- und Regierungschefs oder ihre Vertreter aus Australien, Italien, Japan, Kanada, den USA und Singapur. Am Mittwoch, 22. Mai, findet wie üblich unter Leitung des Bundeskanzlers ab 11 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts statt. Dann kommen wir zu Donnerstag, 23. Mai. In der kommenden Woche steht die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag unseres Grundgesetzes an. Darüber haben wir ja schon mehrfach informiert. Und gleichzeitig feiern wir in diesem Jahr ja auch 35 Jahre Fall der Berliner Mauer. Das Jubiläumsjahr begehen wir vor allem jetzt erstmal mit einem großen Demokratiefest. Start ist am Donnerstag, der 23. Mai, der eigentliche Jubiläumstag, mit einem vom Bundespräsidenten angesetzten Staatsakt und dann eben vom 24. bis 26. Mai das Demokratiefest. Alle sind eingeladen, vorbeizukommen und mitzufeiern. Rund um das Bundeskanzleramt, das Paul-Löbe-Haus, wartet ein spannendes und vielfältiges Programm. Auf insgesamt 4 Bühnen gibt es über 3 Tage Gespräche mit Politikerinnen und Politikern. Die Vertreter der Verfassungsorgane der Bundesministerien werden vor Ort sein. Die 16 Länder beteiligen sich, zivilgesellschaftliche Gruppen. Es wird Musik, Unterhaltung, ein Programm für Kinder geben. Und im Spreebogenpark können Besucher und Besucher außerdem den Pokal der Fußball-Europameisterschaft und das Maskottchen der Fußball-EM Albert bewundern. Das Ganze findet dann am Sonntagabend mit einer großen Abschlussveranstaltung seinen Höhepunkt, bei dem unter anderem die Älteren unter uns kennen sie noch, die Combo Fantastische 4 auftreten werden und Lena Meyer-Landrut. Für den Bundeskanzler geben sich daraus folgende Termine. Der Bundeskanzler wird am Donnerstag, 23. Mai um 10 Uhr an einem ökumenischen Gottesdienst in der St. Marienkirche teilnehmen. Anschließend beginnt um 12 Uhr der Staatsakt auf der Fläche zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Reichstag. Danach ist der Bundeskanzler beim Empfang des Bundespräsidenten im Paul-Löbe-Haus zu Gast. Bei den sich anschließenden Feierlichkeiten am Wochenende ist der Bundeskanzler sowohl Freitag als auch Sonntag vor Ort. Am Freitag, 24. Mai, tauscht sich der Bundeskanzler um 15 Uhr mit Bürgerinnen und Bürgern aus, die sich für unsere Demokratie stark machen. Ihn interessieren die vielfältigen Perspektiven, Erfahrungen und Impulse von all jenen, die sich ganz konkret vor Ort und im Alltag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt engagieren. Am Sonntag, 26. Mai, besteht dann um 11 Uhr für alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, dem Bundeskanzler in einem moderierten Gespräch Fragen zu stellen. Der Bundeskanzler möchte dabei erfahren, was die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag bewegt, von ihren Anliegen und Erwartungen an die Politik hören und natürlich ihre Fragen beantworten. Zu den ganzen Feierlichkeiten haben wir gestern bereits eine Pressemitteilung mit Hinweisen des Programms rausgegeben und außerdem hat sie bereits ein Presseprogramm erreicht. Wir werden außerdem noch ein Briefing anbieten zum Demokratiefest. Und zwar findet es am Dienstag, 21. Mai um 14 Uhr im Bundespresseamt statt. Auch dazu ist bereits ein Terminhinweis ergangen. Und dann soll ich noch alle Anwesenden darauf hinweisen, dass aufgrund der Feierlichkeiten bei der Regierungspressekonferenz am kommenden Freitag, 24. Mai, es unter Umständen zu etwas längeren Wartezeiten im Zulauf kommen würde. Also bitte dies einzuplanen. Ich sage das auch an alle Häuser, die ja bis kurz vor dieser Pressekonferenz immer noch mit den Sprechzetteln beschäftigt sind, dass das etwas zügiger diesmal sein muss. So viel zu den Terminen. Jetzt habe ich noch einen Sonderpunkt. Am 24. Mai hat der Bundeskanzler nämlich außerdem noch um 11.30 Uhr den neuen Ministerpräsidenten Portugals zu Gast, Luis Montenegro. Er ist zum Antrittsbesuch dort und wird mit militärischen Ehren empfangen. Im Rahmen eines Mittagessens wird das Gespräch sich voraussichtlich um bilaterale sicherheits- und europapolitische Fragen stellen. Und für 13 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Auch da im Zulauf etwas mehr Zeit einplanen. Soweit der Überblick über die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche.
Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes.
Eine Terminankündigung habe ich Ihnen mitgebracht. Außenministerin Baerbock wird am nächsten Mittwoch, den 22. Mai, ihren französischen Amtskollegen Stéphane Séjourné und ihren polnischen Amtskollegen Radosław Sikorski zu einem Treffen des Weimarer Dreiecks in Weimar empfangen, am Ort, wo vor nun bald 33 Jahren das Weimarer Dreieck aus der Taufe gehoben wurde. Im Rathaus der Stadt Weimar werden sich Außenministerin und die Außenminister zu aktuellen Außen-, Europa- und sicherheitspolitischen Themen austauschen. Dabei dürfte eine zentrale Rolle die Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa, insbesondere im Lichte des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, spielen, aber auch die Zukunft der Europäischen Union sowie die Lage im Nahen und Mittleren Osten. Um 16.45 Uhr an dem Mittwoch wird es in Weimar eine gemeinsame Pressekonferenz der drei AußenministerInnen geben.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Vielen Dank, dann gehen wir kurz die Termine durch. Fragen zum KI-Gipfel? Sehe ich nicht. Fragen zum Kabinett? Sehe ich auch nicht. Fragen zum Staatsakt bzw. Demokratiefest? Umfassend. Sehe ich auch nicht. Zum Besuch des Ministerpräsidenten Portugals? Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Nick Alipo von Euraktiv. Herr Hebestreit, können Sie vielleicht, ich meine, wie gesagt, den Gesprächen natürlich nicht vorgreifen, aber ganz grundsätzlich umreißen, welche europapolitischen Schwierigkeiten oder Themenbereiche Deutschland derzeit mit Portugal verbinden?
Sie haben ja schon meine Standardantwort vorweggenommen, dass wir solchen Gesprächen nicht vorgreifen. Ich glaube aber, die Beziehungen insbesondere mit Portugal sind eng und vertrauensvoll und freundschaftlich. Da haben wir keine europapolitischen Themen, die wir miteinander haben, sondern es geht da, glaube ich, eher darum, um die Abstimmung Europapolitik mit Blick auf das, was man gemeinsam in Brüssel erreichen möchte. Und auch da gibt es eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und da ticken wir doch beide Länder sehr ähnlich. Und das wird jetzt auch mit dem neuen portugiesischen Ministerpräsidenten hoffentlich gar nicht anders sein. Und das wird dann besprochen werden, ohne jetzt da in Details zu gehen.
Ich wollte gerade sagen, Nachfrage. Vielleicht ist es auch ans Auswärtige Amt. Ist Ihnen zufällig bekannt, wie die neue portugiesische Regierung, haben sich da schon ausgetauscht, wie die zum Thema Mehrheitsentscheidung bei der Außen- und Sicherheitspolitik steht, weil Portugal davor ja ein relativ enger Partner in den Bemühungen war?
Das müsste ich Ihnen nachliefern.
Gibt es weitere Fragen zu dem Gespräch? Sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Treffen der Außenminister des Weimarer Dreiecks? Sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu anderen Themen. Da fängt Herr Schmidt-Denker an. Mal mit einem Thema und einer Frage ans Innenministerium.
Ja, an Herrn Funke. Es gab ja unter dem im Hause Seehofer die Einrichtung eines Expertenkreises politischer Islamismus. Der wurde dann ja im September 22 eingestellt gegen den Widerstand der Mitglieder. Die sagten, es wäre durchaus sinnvoll. Das Haus sah aber keine Notwendigkeit. Im Zuge der Diskussion, die wir in den vergangenen Wochen ja geführt haben, ist das ja auch Ereignisse in Hamburg, andere. Vielleicht doch eine Frage, ob man so einen Expertenkreis nicht doch bräuchte, denn er könnte ja doch durchaus mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, wie man dem politischen Islamismus oder dem politischen Islam in Deutschland begegnen könnte wirksam. Warum ist dieser Kreis damals eingestellt worden? Gut, das ist jetzt schon fast 2 Jahre her, aber könnte man ihn nicht wieder einrichten? Oder sagt die Ministerin, sowas brauchen wir nicht, wir haben die Expertise im eigenen Haus?
Ich muss ein bisschen in meinem Gedächtnis rumkramen, aber ich glaube, dass dieser Expertenkreis tatsächlich nur für ein Jahr angelegt war von Anfang an. Nichtsdestotrotz ist das Thema natürlich ein bedeutendes Thema. Es gibt verschiedene Foren, wo natürlich auch über die islamistische Bedrohung im Allgemeinen geredet wird. Sie wissen das selbst, dass insbesondere das gemeinsame terroristische Abwehrzentrum ein zentrales Gremium ist, wo sich Bund und Länder austauschen. Aber gegebenenfalls schaue ich nochmal, ob ich explizit zu diesem Expertenkreis, den Sie erwähnt haben, noch was nachreichen kann. Aber soweit mich meine Erinnerung nicht trübt, war der von Anfang an nur für ein Jahr angelegt. Und das ist der Grund.
Kurze Nachfrage, das ist richtig, das war so. Allerdings hat damals der Kreis sehr dafür geworben, das doch zu verlängern oder eine dauerhafte Einrichtung werden zu lassen. Und das wurde eben vom Ministerium abschlägig beschieden. Und da ist die Frage, warum? Denn auch damals war ja schon die Gefahr in Anführungszeichen ja durchaus greifbar. Vorfälle gab es ja immer und es hat sich jetzt vielleicht noch etwas verschärft. Deswegen die Frage, ob das sinnvoll war damals, das einfach auslaufen zu lassen oder man das nicht hätte länger den Rat länger nutzen können. So.
Ja, wie gesagt, also das BMI geht auch nach wie vor, auch wenn es diesen Expertenkreis formal nicht mehr gibt, anlassbezogen immer noch auf Expertinnen und Experten zu. Das Wichtige oder den zentralen Punkt, den wir sehen, ist nach wie vor der Austausch insbesondere der Sicherheitsbehörden. Der findet so oder so statt. Und das ist das, was ich dazu sagen kann derzeit.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Buschow mit dem Thema Haushalt dran.
Nee, nicht Haushalt.
Ich habe verstanden.
Nee, ich habe eine Frage zum Klimaurteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, wahrscheinlich ans BMWK. Ich wüsste einfach gerne von Ihnen, was bedeutet jetzt dieses Urteil konkret? Es bezieht sich ja auf das Klimaschutzprogramm 23 und offensichtlich als Grundlage noch das alte Klimaschutzgesetz. Also was muss die Bundesregierung jetzt nach Ihrer Auffassung tun, nachdem ja auch heute das neue Klimaschutzgesetz den Bundesrat passiert hat?
Ja, vielen Dank. Lassen Sie mich ein paar grundsätzliche Dinge vielleicht voranstellen. Wir wollen in Deutschland 2030 deutlich weniger Treibhausgase ausstoßen als 1990, genau 56% weniger. Das ist das Ziel der Bundesregierung im Einklang mit dem Pariser Weltklimaabkommen. Grundsätzlich hat die Bundesregierung deshalb im Oktober 2023 ein umfassendes Klimaprogramm vorgelegt, das die zu Beginn der Legislaturperiode vorgefundene Klimaschutzlücke von 1.100 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente um bis zu 80% reduziert. Die verbliebene Lücke hat die Bundesregierung darin selbst benannt und auch deutlich darauf hingewiesen, dass bis 2030 noch weitere Anstrengungen erforderlich sind. Viele der Maßnahmen aus dem Klimaschutzprogramm sind oder werden gerade durchgesetzt und umgesetzt. Im Energiebereich sehen wir hier auch schon eine ganz deutliche Wirkung. Vielleicht erlauben Sie noch die Ergänzung. Der Projektbericht des UBA aus dem Frühjahr zeigt, dass wir diese Lücke nahezu ganz schließen können. Vorausgesetzt ist dafür natürlich, dass die Bundesregierung Kurs hält und ihre Programme entschlossen und nachdrücklich umsetzt. Wir haben das auch immer transparent gemacht, dass das Maßnahmenpaket im Klimaschutzprogramm allein nicht ausreichen kann. Das jetzige Gerichtsurteil bestätigt nun diesen Nachsteuerungsbedarf und gibt uns den Auftrag, weiter nachzusteuern. Es fordert die Bundesregierung insgesamt auf, die Klimaschutzpolitik nachdrücklich und engagiert fortzuführen. Und es unterstreicht damit auch die große Bedeutung der Klimaschutzpolitik für die Gesellschaft insgesamt. Wir müssen uns dieses Urteil nun erst einmal und seine Begründung genau anschauen und auswerten, warten darauf, dass es uns schriftlich vorliegt. Und danach werden wir über das weitere Vorgehen beraten.
Herr Mayer dazu?
Vielleicht direkt daran anknüpfend, Sie schauen sich das jetzt an, wird dann auch Teil der Prüfung sein, zu entscheiden, ob Sie in Revision gehen oder gibt es da vielleicht schon eine sozusagen grobe Richtung. Und zum anderen, haben Sie eine Frist, bis zu der Sie sich zurückmelden müssen, um zu sagen, ob Sie in Revision gehen oder nicht?
Vielleicht zu Ihrer ersten Frage. Da bitte ich Sie um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Einzelheiten kommentieren, da wir diese jetzt eben erstmal prüfen müssen und uns genau anschauen. Und auch hinsichtlich der Frist schauen wir uns das an.
Also Sie schauen sich an, ob es eine Frist gibt, oder?
Genau, dazu habe ich jetzt gerade keine Informationen vorliegen. Ich vermute, das hängt auch damit zusammen, dass wir diese schriftliche Ausarbeitung noch nicht haben.
Gibt es weitere Fragen zum Klimaurteil? Dann fangen wir mal weiter. Ist das das? Das ist das.
Ann-Kathrin Büsker, Deutschlandfunk. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Sie von Anfang an gesagt haben, das Klimaschutzprogramm reicht nicht aus und es gibt den Nachbesserungsbedarf. Auch der Expertenrat für Klimafragen hat das ja bei seiner Beurteilung festgestellt. Ich verstehe dann jetzt ehrlich gesagt nicht, warum Sie dann nicht schon Dinge nachgeliefert haben, sondern sich jetzt erst verklagen lassen mussten, um nachzuliefern.
Da würde ich auf das eben Gesagte verweisen. Wir haben ja quasi im Oktober 2023 ein nochmal umfassendes Klimaschutzprogramm vorgelegt und hier auch verschiedene Maßnahmen angestoßen und es dabei meinen Worten belassen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Urteil? Nachfrage bitte.
Also Sie haben jetzt nochmal auf das Programm verwiesen, das gestern als rechtswidrig festgestellt wurde. Ein Aspekt, der als rechtswidrig festgestellt wurde, war beispielsweise, dass wolkige Formulierungen drinstehen wie die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen. Ist das ein Thema, was Sie nochmal angehen wollen und wenn ja, wie?
Darum würde ich auch noch mal auf das eben Gesagte verweisen. Wir haben ja auch deutlich gemacht, dass es ein Prozess ist, der es immer wieder erfordert, auch nachzusteuern, da es ja um den Zeitraum auch bis 2030 geht. Und da sind wir regelmäßig dabei, nachzusteuern. Das genau würde ich an der Stelle auch dabei belassen.
Herr Lenz dazu?
Lothar Lenz, ARD Hauptstadtstudio. Nun sagt ja die Urteilsbegründung, soweit die Agenturen das zitieren, dass die Bundesregierung in ihrem Klimaschutzprogramm methodische Mängel habe und die Aktivitäten auf unrealistischen Annahmen beruhten. Soweit das schon absehbar ist, kann das denn dazu führen, dass vielleicht diese Überprüfungsmechanismen häufiger passieren müssen? Also sowohl die Prognostik, wie viel CO2 eingespart werden wird, als auch die entsprechenden Gegenmaßnahmen, um die Ziele zu erreichen. Danke.
An dieser Stelle muss ich Sie leider auch nochmal verweisen, dass wir uns das Urteil jetzt genau anschauen, uns auch genau den Vorwurf und Tatbestand angucken und dann weitere Maßnahmen beschließen.
Weitere Fragen dazu? Herr Mayer, versuchen Sie es nochmal.
Vielleicht eine reine Lernfrage mit Bitte um Nachsicht. Das, was jetzt gerade am Klimaschutzgesetz verändert wird, macht das in irgendeiner Weise Teile dieses Urteils hinfällig oder sind das komplett unterschiedliche Dinge?
Genau das ist jetzt auch Teil der Prüfung. Von daher kann ich Ihnen dazu auch keine Details nennen.
Weitere Fragen dazu? Andere Themen. Herr Rinke.
Das Thema Haushalt.
Jetzt.
Nach der Steuerschätzung, Herr Hebestreit, gestern schlechten Zahlen, hätte ich ganz gerne gewusst, ob es denn bei dem anvisierten Zeitplan bleibt, weil die Lücke, die zu schließen ist, ja nun noch ein bisschen größer zu sein scheint, als vorher erwartet wurde.
Dazu hat sich ja auch schon der zuständige Bundesminister der Finanzen eingelassen. Es bleibt bei dem avisierten Zeitraum im Juli, den Regierungsentwurf des Haushaltes zu beschließen. Man muss auch dazu sagen, die Steuerschätzung hat ja niemanden in der Regierung überrascht. Die Kennzahlen waren einerseits schon präsent und manche dort veranschlagte Mindereinnahme geht auf Entscheidungen der Bundesregierung zurück, beispielsweise Senkung Stromsteuer oder Ähnliches, die natürlich sich dann auch in den zu erwartenden Mindereinnahmen niederschlägt.
Nachfrage. Es gibt jetzt Chefgespräche. Es hat ja schon mal eins gegeben von dem Bundeskanzler, Wirtschaftsminister und Finanzminister. Jetzt gibt es heute ja wieder eins zusammen mit dem Arbeitsminister. Können Sie irgendwas inhaltlich dazu sagen? Werden da schon erste Festlegungen getroffen?
Nein, es ist jetzt der ganz normale Prozess. Der Bundeskanzler hat das in einem Interview genannt. Das ist der Prozess, wo Wunsch und Wirklichkeit miteinander in Vereinbarung gebracht werden sollen. Und es gibt eine Reihe von Gesprächen mit den jeweilig zuständigen Ressortchefs, um die Ansätze, die man angemeldet hat, mit den finanzpolitischen Realitäten in Einklang zu bringen und zu sehen, wie man über Priorisierung dort agieren kann. Das sind interne Gespräche, über die berichten wir nicht. Wir haben sie ja auch nicht als öffentliche Termine des Bundeskanzlers und auch keiner der Minister hat sie öffentlich gemacht. Und insofern sollen sie auch in der vertrauensvollen Atmosphäre dieser Koalition miteinander ablaufen und dann werden wir im Juli den Regierungsentwurf als Ergebnis all dieser Gespräche und der Verhandlungen innerhalb der Regierung dann hier präsentieren.
Fragen Sie weiter, Herr Rinke.
Gut. Danke. Nun ist es ja so, dass bei früheren Haushaltsgesprächen eigentlich die Ressorts dann zusammen mit dem Finanzminister erst nochmal bereden in bilateralen Gesprächen. Ist das jetzt, wie muss man das verstehen, dass das jetzt in einem größeren Kreis stattfindet? Ist das so ein bisschen Nachhilfe für das Finanzministerium, wenn jetzt auch der Bundeskanzler und Herr Habeck noch beteiligt sind? Oder versucht man dann die, in dem Fall SPD oder vielleicht auch irgendwann Grünen-Ministerien noch einzufangen?
Ich weiß gar nicht, warum, also oder ich wüsste nicht, was einzufangen wäre. Klar ist, dass jeder Minister, jede Ministerin den für ihr Haus nötigen finanziellen Ansatz anmeldet. Und gleichzeitig ist es die Aufgabe der Regierung als Gesamtes, einen verfassungsfesten Haushalt vorzulegen. Und in diesem Prozess, daran beteiligen sich alle und insbesondere Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister.
Gibt es weitere Fragen zum Haushalt? Herr Schmidt-Denker, versuchen Sie es doch mal abwechseln.
Herr Hebestreit, nochmal nachgefragt. Es gibt ja nun einige Ministerien, die Mehrbedarf angemeldet haben, darunter eben auch das Verteidigungsministerium. Der Kanzler hat ja vor nicht allzu langer Zeit gesagt, ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Kann man daraus ableiten, dass dieser Etat dann doch eine gewisse Priorität genießt gegenüber den Etats oder dem Mehrbedarf der anderen Etats, oder werden da alle gleich miteinander, Stichwort Wunsch und Wirklichkeit, verglichen?
Das letzte Stichwort was?
Nein, Sie hatten von Wunsch und Wirklichkeit gesprochen,
dass Wunsch man das und Wirklichkeit abgleichen
muss, nein, und ob also das jetzt auch dann für das BMVG zutrifft.
Es gibt ja eine ganze Reihe auch von Festlegungen dieser Regierung, unter anderem, dass man das 2%-Ziel dauerhaft einhalten will. Auch das sind Dinge, die zu berücksichtigen sind, aber sie werden mich so verführerisch, es ist, mich nicht dazu bringen, jetzt die Haushaltsverhandlungen denen vorzugreifen oder sie hier in der Regierungspressekonferenz zu führen. Klar ist, dass wir am Ende einen unter sicherlich auch schwierigeren Rahmenbedingungen einen verfassungsfesten Haushalt vorlegen werden, und diese Gespräche darüber, die beginnen jetzt und die werden auch eine ganze Weile laufen. Insofern wird es immer mal wieder irgendeine Pressemeldung geben, dass sich die drei Herren mit dem einen oder der anderen Ressortchefin zusammensetzen. Aber das wird jetzt erstmal eine Weile dauern. Und am Ende gilt es, all den Handlungsbedarf, wie das so schön euphemistisch heißt, den es im Haushalt gibt, den auch abzubilden und dann einen guten Regierungsentwurf vorzulegen.
Kurze Nachfrage bei Ihren Worten zu Anfang. Entnehme ich ja schon, dass aufgrund der Verpflichtungen, die Deutschland ja eingegangen ist, und der Versprechen im Verteidigungshaushalt dann am ehesten nicht gespart werden kann.
Es geht gar nicht immer, das hat der Kanzler auch an einer Stelle deutlich gemacht, geht gar nicht immer ums Sparen. Manchmal geht es auch nur darum, weniger Mehrausgaben zu machen, als man sich vorgestellt hat. Das klingt komisch, ist aber tatsächlich ein Unterschied. Aber auch da wieder, es gibt auch verfassungsrechtliche Wirklichkeiten, die man beispielsweise, was das Arbeits- und Sozialressort angeht, wo sehr, sehr viel auch gesetzlich festgelegt ist, auch an Ausgabensteigerung. Insofern will ich da jetzt niemanden bevorzugen oder benachteiligen, sondern am Ende muss es als Gesamtwerk funktionieren. Und da werden natürlich auch die sicherheitspolitischen Herausforderungen eine wichtige Rolle spielen. Das sehen auch alle Beteiligten dieser Gespräche. Trotzdem muss man natürlich gucken, dass es am Ende für alle gut ausgeht.
Herr Kollege.
Ja, eine Frage ans Finanzministerium. Und zwar hatte ja Herr Lindner, glaube ich, letztes Jahr bei der Haushaltsdebatte gesagt, wenn es in der Ukraine nochmal schlimmer würde, dann würde man auch überlegen können, ob da zusätzliche Mittel irgendwo zur Verfügung gestellt werden könnten. Darf ich mal fragen, gilt es auch grundsätzlich für Militärbedarf in Deutschland zur Verteidigung Deutschlands, der vielleicht in absehbarer Zeit notwendig würde, wenn es in der Ukraine noch mal problematischer würde? Oder wie können Sie das vielleicht näher definieren?
Ich würde zunächst gerne auf die gestrige Pressekonferenz verweisen zur Steuerschätzung, wo sich der Finanzminister ja zu den Themen, die wir jetzt eben gerade besprochen hatten, geäußert hat, auch zu den Gesprächen, die zunächst auf Staatssekretärsebene geführt werden und dann auf Ministerebene im entsprechenden Ausnahmefall. Zu Ihrer konkreten Frage jetzt hat sich der Minister auch in der gestrigen Pressekonferenz geäußert. Nicht auszuschließen ist, dass im laufenden Jahr noch zusätzliche Unterstützung für die Ukraine mobilisiert wird. Dabei würde ich es aber erstmal gerne belassen wollen. Das ist ja hier eine, das müsste halt erstmal beobachtet werden und dann der konkrete Handlungsbedarf gegebenenfalls identifiziert werden.
Nachfrage, das bedeutet also, dass es konkret um Militärunterstützung für die Ukraine geht und nicht um die Aufrüstung der Bundeswehr, richtig?
Die Punkte möchte ich jetzt grundsätzlich trennen. Unterstützung für die Ukraine und die Ertüchtigung beziehungsweise der entsprechende Etat für das Bundesverteidigungsministerium. Der Minister hat sich zur Unterstützung für die Ukraine geäußert.
Vielleicht müssen wir an dieser Stelle auch nochmal, weil das ist ja verlockend, aber das ist ja genau das, was jetzt in diesen nächsten Wochen in der Regierung passieren muss. Dass man all die Anforderungen, die man hat an diesen Haushalt, auch abbilden kann und dass das am Ende aber auch so verfassungsfest geregelt ist, dass genug Geld für all das da ist. Da geht es um die Ukraine Unterstützung, militärisch wie finanziell. Es geht um die Flüchtlingskosten. Es geht um die Frage der Ausrüstung für die Landes- und Bündnisverteidigung. Es geht um die anstehenden Kosten im Arbeits- und Sozialetat. Es geht um unsere Außenpolitik. Es geht um die Entwicklungszusammenarbeit. Es geht um die innere Sicherheit. Es geht um Justizfinanzierung. All diese Fragen, die beschäftigen, werden in einem Etat, der 400 und 70, 50 Milliarden Euro umfasst im Augenblick für 24, wieder abzubilden sein. Und das unter den veränderten Bedingungen, sowohl was die Steuereinnahmen angeht, sowohl was das finanzpolitische Umfeld angeht und auch im Lichte des Grundsatzurteils des Verfassungsgerichtes vom letzten November. Und all das ist jetzt Arbeit und führt zu Diskussionen, weil es nicht darum geht, wohin mehr Einnahmen verteilt werden, sondern wie das geringer werdende oder weniger Geld zur Verfügung steht, verteilt wird. Und das sorgt für Diskussionen und die werden jetzt regierungsintern erstmal geführt. Und dann gibt es einen Regierungsentwurf und der wird dann dem Haushaltsgesetzgeber, was ja der Deutsche Bundestag ist, übermittelt. Und dann beginnt der zweite Teil im zweiten Halbjahr dieses Jahres, in dem dann das auch nochmal vom Haushaltsgesetzgeber durchleuchtet, beleuchtet und wie heißt es so schön, noch besser gemacht wird.
Herr Rink. Herr Beschreit, nochmal Nachfrage. Sie hatten ja gesagt, Anfang Juli. Können Sie das noch ein bisschen präzisieren, wann das Kabinett den Haushalt beschließen wird?
Also wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es der 3. Juli. Aber da würde ich jetzt mich nicht, nicht vor Gericht zerren lassen, wenn es der 2. oder der 4. ist.
Und eine Nachfrage an das Wirtschaftsministerium. Ob möglicherweise noch weitere Belastungen für den Bundeshaushalt dazukommen. Es gibt heute Meldungen, dass die Ausgleichszahlungen, die der Bund leisten muss, aus dem Haushalt für negative Strompreise steigen, weil wir jetzt, glaube ich, 8 Tage in Folge negative Strompreise hatten im Handel. Haben Sie da Berechnungen, wie groß die Summe, die da auf den Bundeshaushalt zukommen, sein könnten?
Da liegen mir zum aktuellen Zeitpunkt keine Berechnungen vor und würde auch im Zuge der Haushaltsverhandlungen hier nicht ins Detail gehen wollen.
Darf ich die Frage dann nochmal ans Finanzministerium stellen? Haben Sie eine Erwartung, wie groß diese Mehrausgaben, die ja jetzt dazukommen, die man vorher nicht einplanen konnte, wie groß die sein könnten? Also sind die in ein- oder zweistelliger Milliardenhöhe?
Auch hier verweise ich gerne auf die Äußerung des Ministers in der gestrigen Pressekonferenz. Es gibt hier Berichterstattung, die kann ich so grundsätzlich nicht kommentieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedenfalls noch nicht klar, ob es Handlungsbedarf geben wird, kann aber ausdrücklich auch nicht ausgeschlossen werden. Aber an Spekulationen möchte ich mich hier nicht beteiligen und verweise auf die Äußerung des Ministers.
Bitteschön.
Ja, vielen Dank. Wir haben am Mittwoch hier einen sehr skurrilen Auftritt der Wirtschaftsweisen erlebt. Und vor einem Jahr hat der Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen den 60. Geburtstag gefeiert. Der wurde von der Bundesregierung als Glücksfall dargestellt, dieser Rat. Jetzt gibt's da innerhalb des Rates sehr große Differenzen. Es war ein wichtiges Beratergremium. Es gibt Vorwürfe der Beeinflussung und der Interessenskollision innerhalb des Gremiums. Wie bewertet die Bundesregierung, also das Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, gerne auch erhebe Streit dazu, was da gerade unter dem Dach der Weisen quasi am Lodern ist? Ist dieser Sachverständigenrat noch zeitgemäß, so wie er im Augenblick aufgestellt war? Die wollen sich ja auch einen neuen Compliance-Regeln geben. Da scheint ja einiges im Argen zu liegen.
Vielleicht fange ich mal an und wer ergänzen möchte, mag das tun. Ich stehe noch unter dem Eindruck, ich hatte die Freude, ein Mittagessen mit dem Bundeskanzler und den Vertreterinnen und Vertretern des Sachverständigenrats am Mittwoch zu haben. Und da wurden auch die Ergebnisse des Gutachtens diskutiert. Und ich habe das ein sehr freundliches und konstruktives, eine freundliche und konstruktive Atmosphäre und Auseinandersetzung wahrgenommen. Insofern kann ich Ihren Eindruck, den Sie jetzt haben von einer Pressekonferenz, die ich nicht verfolgt habe, jetzt nicht ganz teilen. Und grundsätzlich ist es aber auch so, dass natürlich ein Beratergremium oder ein Sachverständigengremium auch von unterschiedlichen Charakteren lebt und unterschiedlichen Auffassungen. Und es ist, glaube ich, auch nicht, wenn es jetzt diesen einen Fall gibt, nicht ungewöhnlich, Minderheitenvoten in einem solchen Gutachten darzulegen. Das gab es auch in der Vergangenheit. Insofern bleibt es dabei. Wir sprechen ja von einem unabhängigen Rat der Sachverständigen und zu der Unabhängigkeit gehört ja auch, dass sich die Regierung das Gutachten genau anguckt, aber all das, was ansonsten sich dort im Rat tut, dort im Rat sein lässt.
Ergänzung aus dem Wirtschaftsministerium und dem Finanzministerium? Weitere Fragen zum Thema, zu anderen Themen, zu dem Thema? Bitte schön.
Tatsächlich eine kleine Frage zu den Wirtschaftsweisen, um da direkt anzuknüpfen. Die haben eine Empfehlung ausgesprochen. Das wäre eine Frage an das Verkehrs- und das Finanzministerium, eine Pkw-Maut einzuführen. Und ich wollte fragen, ob das in Ihren Häusern eine Idee ist, die Ihnen irgendwie charmant erscheint, dass man sie aufgreifen könnte.
Soll ich beginnen? Also wir haben natürlich die Überlegung, diese wissenschaftliche Überlegung natürlich zur Kenntnis genommen, aber werden sie nicht verfolgen.
Wirtschaft, Finanzen, wer möchte was dazu sagen?
Ja, die Kollegin hat sich dazu schon geäußert. Das ist zunächst eine Forderung, die ich auch von dieser Stelle hier nicht kommentiere. Und im Übrigen wäre das zunächst etwas im zuständigen Ressort, zu dem sich ja die Kollegin gerade schon verhalten hat.
Das weitere Fragen zum da.
Ich würde da noch mal anknüpfen wollen, Herr Hebestreit. Der Kanzler wird ja sicherlich mit den Sachverständigen über die Vorschläge gesprochen haben. Wie beurteilt denn der Bundeskanzler die Forderung einer Pkw-Maut?
Ehrlicherweise war das, es wurde über einiges auch sehr gründlich diskutiert, aber die Frage nach einer Pkw-Maut war nicht Thema des Gespräches und hat da auch keine Rolle gespielt.
Weitere Fragen? Erstmal zu diesem Thema noch. Herr Lenz nochmal zu diesem Thema.
Ich würde gerne nochmal, wenn ich darf, nachfragen zu den Gesprächen der Ressorts mit dem BMF und meine Frage an das BMVG richten. Diese Gespräche betreffen ja, soviel ich weiß, nicht nur den Haushalt 25, sondern auch die absehbare, soweit sie absehbar ist, Ausgabenentwicklung der darauffolgenden Jahre für die mittelfristige Finanzplanung. Der Minister Pistorius hat sich ja zumindest gedanklich mit Modellen zu einer Wiedereinführung der Wehrpflicht befasst. Beinhalten diese Haushaltsgespräche Ihres Hauses mit dem BMF auch verschiedene Szenarien, was die Kostenseite angeht, einer Wiedereinführung einer Wehrpflicht? Danke.
Also zu den Inhalten der Gespräche kann ich nichts sagen, möchte ich auch nichts sagen. Das sind interne Gespräche. Und der Minister hat sich gestern bei dem Statement, was wir auch verschickt haben, nach dem Besuch des litauischen Verteidigungsministers kurz zum Gespräch geäußert und auch zum Thema Wehrpflicht geäußert und hat da auch eine Zeitlinie aufgezeigt. Da können Sie gegebenenfalls noch mal reinschauen. Grundsätzlich wird natürlich bei einer Betrachtung möglicher Optionen die Kostenfrage immer mit betrachtet.
Weitere Fragen zum Thema Haushalt? Das sehe ich nicht. Dann macht Frau Busch jetzt mit einem neuen Thema weiter.
Ja, vermutlich eine Frage an Herrn Wagner. Der von den USA errichtete provisorische Hafen für Hilfslieferungen in den Gazastreifen ist wohl in Betrieb genommen worden. Meine Frage ist, wird sich auch Deutschland an diesen Hilfslieferungen beteiligen oder tut es bereits?
Ja, vielen Dank, Frau Buschow. Es ist in der Tat so, dass nach unserem Kenntnisstand da heute erste Hilfslieferungen über das neu errichtete Pier umgeschlagen worden. Praktische Fragen wie die sichere Verteilung sind weiterhin offen. Sie wissen ja, dass es nicht nur darum geht, sozusagen die Hilfslieferung, das ist auch eine wichtige Frage, die Hilfslieferung einmal an die Grenzübergänge oder an diesen Pier zu bringen, aber dann eben auch die Verteilung innerhalb Gazas sicherzustellen. Da stellen sich ja eine Reihe von Sicherheitsfragen. Deutschland ist an den aktuellen Hilfslieferungen über den Seeweg nicht beteiligt. Die Bundesregierung steht aber mit allen Beteiligten in ständigem Austausch, um eine mögliche Unterstützung dieser Operation zu eruieren. Sie wissen, dass wir ja sehr engagiert sind, wenn es darum geht, über den Landweg mehr Hilfe nach Gaza reinzubekommen. Das ist aus unserer Sicht auch einfach, weil es mengenmäßig mehr hergibt, der vielversprechendere Weg. Aber wir eruieren natürlich alle Möglichkeiten, die Menschen in Gaza und das Leid in Gaza zu lindern. Die Kollegen der Bundeswehr haben ja Airdrops durchgeführt. Wie gesagt, es gibt Bemühungen, auf dem Landweg mehr reinzubekommen. Und es gibt jetzt eben auch diesen Pier, der da seine Arbeit aufnimmt. Insofern laufen da Gespräche.
Dass Sie sich im Moment nicht beteiligen, ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wirklich eine prinzipielle Entscheidung auch, weil Sie das schwierig finden, das auf diesem Weg zu tun oder das nicht für effektiv halten?
Das habe ich nicht gesagt, Frau Buschow. Ich würde sagen, im Moment beteiligen wir uns nicht und wir führen Gespräche. Ich würde jetzt aber auch nicht in Aussicht stellen, dass wir da ab morgen irgendwie dabei sind. Wie gesagt, wir gucken uns natürlich an, welche Möglichkeiten es gibt, mehr Hilfe nach Gaza reinzubekommen und sind da mit den relevanten Akteuren im Gespräch.
Weitere Fragen zu diesem Komplex?
Eine Ergänzung hätte ich noch.
Eine Ergänzung des BMVG?
Genau, ich wollte nur ergänzen, dass die Absetzeinsätze der Luftwaffe über Gaza weiterhin fortgeführt werden. Wir haben jetzt die Grenze von 250 Tonnen erreicht. Das zeigt, dass durchaus ja, allein mit den Luftfahrzeugen der Luftwaffe erhebliche Mengen abgesetzt werden konnten. Natürlich mit enormen Aufwand verglichen zum Land- oder gegebenenfalls Seetransport. Aber ich wollte nur klarstellen, dass die Transporte und die Absetzverfahren weitergehen und wir auch so lange zur Verfügung stehen, bis wieder Bedarf besteht.
Weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Herr Rinke, dazu?
Vielleicht nochmal eine Frage an Herrn Wagner zu dem Brief der 13 Außenministerinnen und Außenminister an Israel, wo aufgefordert wird, dass man auf eine große militärische Offensive in Gaza verzichten sollte. Haben Sie da irgendeine Reaktion bekommen von der israelischen Regierung?
Herr Rinke, die Außenministerin wurde heute Morgen auch am Rande des Treffens da in Straßburg vom Europarat dazu gefragt. Darauf würde ich Sie erstmal verweisen. Wir sind ja in einem ständigen Austausch mit der israelischen Regierung. Erst Anfang der Woche hat die Außenministerin mit ihrem israelischen Amtskollegen telefoniert und diesen Austausch setzt sich natürlich fort. Ich würde jetzt hier aber ungern aus internen Regierungskontakten berichten.
Aber vielleicht können Sie dann nochmal erklären, warum, wenn es doch diesen konstanten Austausch gibt, dann dieser Brief notwendig ist, an dem sich ja auch anscheinend einige Länder wie die USA nicht beteiligt haben.
Also wie gesagt, die Ministerin hat sich dazu heute Morgen auch eingelassen. Ich würde mal sagen, das ist ja eine gemeinsame Initiative, wie Sie richtig sagen, mehrer Außenministerinnen und Außenminister. Und ich glaube, es ist einfach Ausdruck unserer großen Sorge um die Lage in Gaza und in Rafah. Und wir haben ja immer wieder deutlich gemacht, dass wir gegenüber der israelischen Regierung stark dafür werben, dass sie mehr humanitäre Hilfe nach Gaza möglich macht, dass sie die politischen Perspektiven auf eine Lösung des Konflikts nicht aus dem Blick verliert und sich natürlich an ihre Verpflichtungen, die ihnen das humanitäre Völkerrecht auflegt, hält. Und insofern würde ich das jetzt mal im Rahmen dieser diplomatischen Bemühungen eingeordnet haben.
Weitere Fragen zu dem Punkt? Sehe ich nicht. Dann, Herr Rinke, hatten Sie sich noch zu einem anderen Thema gemeldet?
Ja.
Dann machen Sie mal weiter.
Und zwar hätte ich ganz gerne vom Innenministerium, Herrn Funke, eine Reaktion auf die Bildung der neuen Regierung in den Niederlanden. Denn die haben ja in ihrem Koalitionsvertrag drinstehen, eine radikal härtere Asylpolitik mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass man auch EU-Regularien in dem Bereich möglichst umgehen will. Deswegen die Frage, können Sie uns eine Einordnung geben, wie Sie dieses Regierungsprogramm beurteilen und vor allem mit Blick darauf, was das für die europäische Asylpolitik bedeutet. Also gefährdet diese Regierungsbildung jetzt den Kompromiss, den man gerade auf EU-Ebene erreicht hat?
Also als Sprecher des Innenministeriums möchte ich mich nicht zur oder potenziellen Regierungsbildung in den Niederlanden äußern. Ich weiß nicht, ob der Kollege Wagner vielleicht dazu gleich noch was sagen kann. Ich kann ganz allgemein dazu sagen, dass wir vor kurzem final ja das gemeinsame europäische Asylsystem beschlossen haben und die Bundesregierung jetzt den Fokus auf die Umsetzung legt. Und an diese Umsetzung sind alle Mitgliedstaaten gebunden und wir gehen davon aus, dass das mit voller Kraft vorangetrieben wird und auch dann unter einer neuen Kommission der Fokus sein wird. Und alles andere ist aus jetziger Sicht Spekulation, an der ich mich von hier aus nicht beteiligen möchte.
Wollen Sie noch was ergänzen,
Herr Wagner? Wollen Sie dazu auch was sagen? Weil der Hinweis eben kam von Herrn Funke.
Sie müssen Ihre Frage noch mal wiederholen. Herr Rinke, ich gebe zu, dass ich gerade einen Moment...
Dann formuliere es bei Ihnen ein bisschen anders. Sehen Sie die Regierungsbildung in den Niederlanden mit Sorge, weil unter anderem in dem Koalitionsvertrag oder Papier, was die da unterzeichnet haben, eben ausdrücklich drinsteht, dass man die auf EU-Ebene getroffenen Asylvereinbarungen möglichst umgehen möchte?
Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist jetzt nichts, wozu sich hier das Auswärtige Amt von dieser Bank aus einlässt. Wir sind ja nicht die Europäische Kommission. Ich glaube, der Kommissionssprecher hat sich dazu eingelassen, was sozusagen als rechtliche Vorgaben gilt in diesem Bereich. Aber das ist nichts, was ich von dieser Stelle hier kommentiere.
Gibt es weitere Fragen zur Regierungsbildung in den Niederlanden? Dann ist Herr Schmidt-Decker dran mit einem neuen Thema.
Nochmal eine Frage an den Hebelstreit, vielleicht auch an Herrn Wagner. Es stehen jetzt einige wichtige Gipfeltreffen an in den nächsten Wochen, unter anderem eine Friedenskonferenz in der Schweiz. Die Schweizer Bundespräsidentin war ja auch gerade da. Für wie wichtig hielten Sie die Teilnahme Chinas an diesem Treffen und oder wie groß ist überhaupt noch der Einfluss Chinas auf Russland? Denn darum geht es ja. Der russische Präsident war ja gerade zu Gast in China, wurde herzlich umarmt beim Abschied. Also gibt es da überhaupt die Hoffnung, dass China in irgendeiner Form mäßigend auf Russland einwirken kann? Oder muss man das vielleicht auch im Lichte der letzten Entwicklungen, auch was der Handel zwischen beiden Ländern angeht, Stichwort Dual Use und so weiter, vielleicht auch neu bewerten, dass China gar kein Interesse daran hat, diesen Krieg in irgendeiner Form zu beenden? Danke.
Das sind jetzt eine ganze Menge sehr unterschiedliche Aspekte gewesen. Ich fange vielleicht mal mit dem Gewicht an. Das chinesische Wort, das Wort Chinas hat in Russland ganz offensichtlich Gewicht, denn der russische Präsident hat nach Amtsantritt seiner fünften Amtszeit als erstes Land China bereist, in zweitägigen Besuch. Sie haben ja schon einige Eindrücke davon geschildert. Das zeigt ja, welche Bedeutung Russland China beimisst. Und das zeigt auch, dass China Einfluss auf Russland hat. Und wir haben uns in den Gesprächen, die der Bundeskanzler mit dem Staatspräsidenten Xi vor gut einem Monat geführt hat, auch haben das erwähnt, haben darauf hingewiesen, haben auch nochmal die Bedeutung, dass es eine friedlichere Entwicklung in der Ukraine braucht, auch nochmal darauf beharrt. Und auch China hat sich offen gezeigt dafür, dass dieser Konflikt zu einem Ende kommen muss, zu einem Ende, das auch beinhaltet, dass es die territoriale Integrität der Ukraine berücksichtigt wird. Auch wenn man den eigenen chinesischen Friedensplan von Anfang 2023 noch einmal sich vornimmt, ist dort auch von diesem Grundprinzip die Rede. So, das ist so ein bisschen der Disclaimer. Dann hat der Bundeskanzler sich ja gemeinsam mit Xi Jinping auf 4 Punkte geeinigt mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Das war noch einmal, dass der Einsatz von Atomwaffen weiterhin ein Tabu sein muss, dass der Beschuss von zivilen Atomanlagen, sprich das Atomkraftwerk Saporischschja, nicht sein darf, wie wichtig Getreideexporte sind und dass es zu Gefangenenaustauschen kommen soll. Diese Punkte werden auch von China einheitlich geteilt und das sind auch Punkte, die jetzt diese ersten, voraussichtlich ersten Friedenskonferenz in der Schweiz Mitte Juni miteinander besprochen werden sollen. Und ansonsten wirbt die ganze internationale Gemeinschaft, viele, die mit China, mit Russland, mit vielen anderen in Gesprächen sind, natürlich für eine friedliche Entwicklung und insbesondere mit Blick auf China auch für eine Teilnahme. Der Bundeskanzler wurde dazu befragt nach dem Gespräch mit der Schweizer Bundespräsidentin und sie haben beide zum Ausdruck gebracht, dass sie vermuten, dass sowas 24, 48 Stunden vorher erst klar sein wird, wer neben den bereits zusagenden Staats- und Regierungschefs dort präsent sein wird. Und die Hoffnung ist natürlich, je mehr Länder teilnehmen, die nicht zu den engeren Unterstützern, lassen Sie mich nicht so euphemistisch formulieren, die nicht zu den engeren Unterstützern der Ukraine gehören. Je mehr dieser Länder auch in der Schweiz vertreten sein werden, desto größer sind die Erfolgsaussichten. Aber auch da noch einmal, da verweise ich auch auf Äußerungen des Bundeskanzlers, das ist der Beginn von wahrscheinlich mehreren Friedenskonferenzen, die nötig sein werden. Das ist jetzt nicht der Ort und wir sind längst noch nicht so weit, dass wir konkret über einen Friedensplan für die Ukraine sprechen können. Aber es zeigt, wie viel sich da auch getan hat auf Initiative der Ukraine. Das auch nochmal zur Erinnerung, die 10 Punkte von Volodymyr Zelensky im November 2022 zunächst im Rahmen der G20 vorgestellt haben und seitdem auch überall immer wieder propagieren. Und das zeigt, dass wie mühsam es ist einerseits, aber auch, dass die Ukraine ein massives Interesse daran hat, dort zu einer friedlichen Entwicklung zu kommen.
Weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Rinke.
Zu dem Komplex Ukraine und zwar ans Entwicklungsministerium. Es gibt Berichte, dass die Bundesregierung Ukrainerinnen oder Ukrainern Rückkehrprämien zahlen könnte, wenn sie in die Ukraine zurückkehren. Ich wollte fragen, ob Sie das kommentieren können.
Ja, Herr Rinke, das gibt mir die Gelegenheit, das noch mal ein bisschen einzuordnen. Das ist in der Tat ein Missverständnis. Die Entwicklungsministerin hat dem Tagesspiegel diese Woche ein Interview gegeben, in dem es auch um Perspektiven für Menschen ging, die sich in der Ukraine für den Wiederaufbau engagieren wollen. Sie hat sich dabei darauf bezogen, dass vor allem in der Ukraine Rahmenbedingungen geschaffen werden, Und zwar damit Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich für eine Rückkehr entscheiden oder entschieden haben, gut wieder in den ukrainischen Arbeitsmarkt einsteigen und sich am Wiederaufbau beteiligen können. Das betrifft nicht nur die Rückkehr aus dem Ausland, sondern umfasst grundsätzlich auch Binnenvertriebene, die den beruflichen Neustart angehen. Direkte finanzielle Zahlungen an Rückkehrerinnen und Rückkehrer sind dabei nicht geplant. Es geht vielmehr darum, dabei zu unterstützen, dass die Ukraine den großen Bedarf an Arbeitskräften für den Wiederaufbau decken kann und dass Menschen, die Arbeit suchen, sie leichter finden und dafür qualifiziert sind. Und darum berate das BMZ gemeinsam mit der Ukraine und weiteren internationalen Partnern eine Fachkräfteinitiative für den Wiederaufbau vor, die sogenannte Skills Alliance for Ukraine. Diese soll auf der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz im Juli starten. Und es geht dabei hauptsächlich darum, Fachkräfte in der Ukraine für die Bedarfe auf dem dortigen Arbeitsmarkt aus- und weiterzubilden und Wege zu suchen, Unternehmen mit Arbeitskräften passgenau zusammenzubringen. Die Initiative wird sich auch mit der Frage befassen, wie zum Beispiel Aus- und Weiterbildung und Abschlüsse, die im Ausland erworben wurden, in der Ukraine leichter anerkannt werden können.
Darf ich nochmal nachfragen, nur damit es kein weiteres Missverständnis gibt. Also die Rückkehrer erhalten keine direkte Zahlung von der Bundesregierung, aber ihre Tätigkeit dort kann mitfinanziert werden, was Ausbildung und Jobs angeht.
Oder genau, also das wird Teil der Debatte sein, wie genau die Initiative ausgestaltet wird. Aber es wird sicherlich auch Möglichkeiten geben, Aus- und Weiterbildung vor Ort mit finanziell zu unterstützen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es andere Fragen noch? Fangen wir mal mit einer Ayash an.
Also heute Israel ist vor internationalen Gerichtshof. Hat die Bundesregierung jemanden geschickt, damit Israel zu verteidigen dort? Danke.
Herr Jasch, das ist ja ein Verfahren zwischen Südafrika und Israel vor dem Internationalen Gerichtshof. Insofern ist die Bundesregierung da nicht streitbeteiligt. Nein.
Frage zum Innenpolitik eigentlich. Geht das, oder?
Bitte was?
Ich habe noch eine Frage.
Fragen Sie noch mal, ja.
Und zwar, wir werden nächste Woche die 75 Jahre Grundgesetz, deutschen Grundgesetz. Gibt es eine neue Grundgesetz eigentlich? Weil das ist so einfach, Rassismus, Diskriminierung und vor allem die Demokratie ist in Gefahr. Gibt es eine neue Gesetz?
Nein, Herr Ayash, wir feiern jetzt 75 Jahre deutsches Grundgesetz und auch das, was sich in den letzten Wochen und Monaten in diesem Land zugetragen hat an Demonstrationen für Freiheit, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit zeigt ja, wie stabil die Demokratie in diesem Lande ist. Und da braucht es kein neues Grundgesetz. Was es immer wieder braucht, ist der Einsatz der Demokratinnen und Demokraten für all die Werte, für die das Grundgesetz steht. Es braucht den Streit, es braucht die Diskussion, aber all das auf Grundlage einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die es in diesem Land gibt.
Dann machen wir weiter mit der Kollegin.
Herr Häuser, Deutsche Welle, vermutlich eine Frage ans BMWK, bitte. Ich wüsste gerne, ob Sie bestätigen können, dass es eine Fristverlängerung gab in der Auseinandersetzung mit dem Berliner Verwaltungsgericht. Da geht es ja darum, nach welchen Kriterien Waffenlieferungen nach Israel erfolgen, ohne dabei das Völkerrecht zu verletzen.
Ja, das kann ich bestätigen. Da gab es eine Fristverlängerung.
Und bis wann?
Meines Wissens nach bis zum kommenden Dienstag, den 21.
Dankeschön.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist Herr Mayer dran mit einem neuen Thema, glaube ich.
Das wäre eine Frage an das Bauministerium, bitte. Es gibt heute neue Zahlen des Statistischen Bundesamts zu den Baugenehmigungen für das erste Quartal. Demnach gibt es da nochmal einen ziemlichen Einbruch um ein Viertel, was die neuen Genehmigungen angeht. Läuft das quasi so im Rahmen Ihrer Erwartungen oder wie kommentieren Sie das? Und was folgt daraus womöglich auch an politischem Handlungsbedarf?
Rahmen der Erwartung ist ein bisschen schwierig. Also die Zahlen sind, ich sag mal so, gleichbleibend wenig erfreulich. Sie sind kein enormer weiterer Einbruch, aber eben ein leichter Einbruch bei den Genehmigungszahlen. Die Vielzahl der Förderprogramme, die wir dazu aufgelegt haben, um die Bauwirtschaft zu stabilisieren, sind Ihnen ja sicherlich bekannt. Ich werde es jetzt hier auch nicht nochmal wiederholen. Wir haben zum Beispiel bei den Hypothekenbeantragungen einen Aufwuchs. Das zeigt auch nochmal vielleicht eine gewisse Belebung in dem Markt. Und generell ist es ja so, dass wir auch daran arbeiten, da validere Zahlen quartalsgemäß auch zu bekommen. Es ist so, dass es dazu noch keine Statistik gibt, die wir eben auch seitens des Staates führen können. Und da ist es so, dass wir nicht auf die Baugenehmigungen abziehen, die immer so ein bisschen ungenauer sind und eher auf die Baubeginne gehen, die das dann eben doch mal deutlicher abbilden. Generell kann man sagen, das haben wir ja auch öfter gesagt, dass der Bauüberhang ja bei knapp 900.000 liegt. Und jetzt mit Blick auf nächste Woche wird die Staates ja oder das Statistische Bundesamt die Baufertigstellungszahlen für 2023 vorlegen, wo uns oder wo zum Teil schon Zahlen oder Tendenzen bekannt wurden, die relativ gut aussehen und nochmal zeigen, dass die Bauwirtschaft da auch Enormes geleistet hat, um stabil durch die Krise zu kommen. Natürlich auch aus unserer Sicht durch unsere Unterstützung.
Weitere Fragen zu dem Komplex.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Andere Fragen. Herr Rinke.
Eine Frage ans Auswärtige Amt. Es geht um das Thema Taiwan, die Amtseinführung des taiwanesischen Präsidenten. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie Deutschland da vertreten sein wird.
Herr Rinke, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, geht es ja da um einen Termin am Montag, wo der Gewinner der jüngsten Wahlen in Taiwan ins Amt eingeführt wird. Daran wird der Leiter des Deutschen Instituts in Taipeh teilnehmen, in der üblichen bisherigen Praxis bei vergleichbaren Anlässen. Das wird auch von anderen Partnern vor Ort so gehandhabt und steht im Einklang mit unserer Ein-China-Politik. Sie wissen ja, im Rahmen der Ein-China-Politik unterhält die Bundesregierung keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Wir pflegen keine Kontakte auf Ebene der souveränitätsrelevanten Ämter. Das betrifft die höchsten Staatsämter und Repräsentanten deutscher Verfassungsorgane. Aber unterhalb dieser Schwelle der völkerrechtlichen Anerkennung unterhalten wir enge und gute Beziehungen zu Taiwan, insbesondere in den Bereichen Forschung, Wissenschaft, Bildung und Wirtschaft.
Darf ich noch mal kurz nachfragen? Sie sagten eben, wird von den Partnern auch so gehandhabt. Dann gibt es ja zwischen den 27 EU-Partnern leichte Differenzen, was die protokollarische Zusammenarbeit mit Taiwan angeht. Diesmal ist es aber geklärt, dass alle 27 Länder genau auf demselben Level dort präsent sind.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von anderen Partnern gesagt habe. Insofern würde ich jetzt nicht alle Partner gemeinschaftlich verpflichten. Das entscheidet ja auch jeder für sich. Aber es gibt andere Partner, die das genauso handhaben wie wir.
Bis weitere Fragen. Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich und wünsche schöne Pfingsten. Am Montag haben wir ja mal keine Regierungspressekonferenz. Da kann man dann schon üben für nächsten Freitag, wenn es schwieriger wird. Alles klar. Schönen Dank.